Hallo und herzlich willkommen zum Eldoradio Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer.
Hallo, ich bin Manuela Akay.
Und in dieser Podcast-Serie beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Eldoradio. Eldoradio, das war zwischen 1985 und 1991 die erste schwul-lesbische Radiosendung hier in Berlin. Und in jeder Episode dieses Podcasts laden wir Mitwirkende von damals ein, um über die Themen zu sprechen, die auch damals interessant und relevant waren. Und ein Thema, das wirklich ständig eine Rolle gespielt hat, das war das Thema Kultur. Es gab da Sendungen, die sich ausführlich mit einzelnen KünstlerInnen beschäftigt haben. Manchmal gab es Rezensionen und fast immer gab es Veranstaltungstipps, also in jeder einzelnen Sendung.
Und zum Thema Kultur kann es nur einen geben, unseren heutigen Podcast-Gast Axel Schock. Hallo Axel, grüße dich.
Hallo zusammen.
Wir müssen dazu sagen, aufgrund der Pandemiesituation sitzt Axel wie die meisten Leute gefangen im Homeoffice. Deshalb ist die Akustik heute etwas telefonzellenartig, wenn Axel spricht. Wir bitten das zu entschuldigen und hoffen aber dennoch, dass die Inhalte über die akustische Qualität stark überwiegen. Axel Schock, du warst, glaube ich, fast von Anfang an bei Eldoradio dabei. Als ich dazu kam, ich bin ja auch hier Dauerbrenner-Gast sozusagen beim Podcast, Mitinitiatorin, aber auch Gast und Zeitzeugin gewissermaßen. Als ich dazu kam, 1986, warst du, glaube ich, schon dabei und warst für den großen Bereich Kultur zuständig und hast diesem verlotterten Haufen, will ich mal sagen, immer sehr viel Niveau und kulturelle Inhalte beigefügt. Und du bist bis heute Kulturjournalist. Du warst dann Redakteur bei Siegessäule und bei Magnus, hast diverse Bücher geschrieben. Wir wollen auch nicht verheimlichen, ein tolles Buch haben wir auch mal zusammen gemacht, Out im Kino. Natürlich ein absolutes Highlight, auch schon echt über 15 Jahre her, glaube ich. Und du bist heute immer noch in Sachen Kultur und vor allem in Sachen Literatur unterwegs. Aber bevor wir zur Gegenwart kommen, will Tobias, wie ich ihn kenne, erstmal mit der Vergangenheit anfangen, richtig?
Und zwar deshalb, weil die in diesem Fall ganz besonders lustig ist, wie ich finde. Denn wie Manuela schon sagte, warst du ja relativ früh schon dabei bei Eldoradio. Und in einer der ganz frühen Sendungen wurdest du, wie ich fand, äußerst charmant vorgestellt. Und das lasse ich einmal ablaufen.
Und hier der Beitrag unserer Kulturschneckenriege von Axel Schock über das Schauspiel Ein heißes Herz von Alexander Ostrowski. Eine Komödie in 5 Akten, Fassung der Schaubühne aufgrund der Übertragung von Günther Jänische, Regie Luc Bondy. Kann Theater einfach nur Lust sein? Augenweide, Ohrenschmaus, Ruhe und Sinnlichkeit? Kann man heute noch ein Publikum über Stunden nicht nur unterhalten, sondern bannen? Heute in einer Zeit der 3-Minuten-Programmhäppchen, der rasanten Videoclips und Billigunterhaltung?
Ja, bevor wir dazu kommen, vielleicht erst einmal Kulturschnecke. Hast du dich auch so gesehen? War das deine Rolle?
Na, Berufsbezeichnung weiß ich nicht. Es war mit Sicherheit meine selbstgewählte Funktion, dessen private Interessen und Vorlieben haben wir alle unsere privaten Interessen bei Eldoradio ein bisschen ausgelebt und meine fiel da eben durchaus in den doch sehr stark kulturellen Bereich. Und da das Feld anfangs ja auch sehr wenig bespielt war, hatte ich dort ziemlich freie Bahn und alles anzuschleppen, was ich selber für interessant fand.
Was war das denn? Was fandest du denn besonders interessant?
Ich glaube, dass wenn ich mal vielleicht ein bisschen anders anfange, ich kam ja als ziemlich unverdorbenes Kind vom Lande in die Großstadt, war am ersten paar Monate zum Studium nach Berlin gezogen.
Von welchem Land bist du denn gekommen, Axel?
Ich kam aus der Provinz in Baden-Württemberg zum Studium, also Ende 85, und habe dann auch ziemlich schnell durch eine Kleinanzeige in der Siegessäule damals bin ich zur offenen Redaktion für Eldoradio gegangen und bin da eben quasi sozusagen gleich von vornherein hängen geblieben und habe eben mitgewurschtelt, mitgemacht. Und es war ja für uns alle damals ein bisschen Learning by Doing. Und ich habe gewissermaßen, indem ich meine eigene, ich nenne es mal schwule Selbstfindung und Persönlichkeitsreife, ist bei mir sehr viel über Kultur passiert. Und das habe ich dann auch gewissermaßen dann auch parallel noch journalistisch gleich weitergetragen. So war dann auch ein bisschen das, was ich gemacht habe, auch immer so ein etwas lesbisch-schwule Volkshochschule. Für die anderen, die Zuhörerinnen.
Auch fürs Team übrigens. Also nicht nur für die damals ja noch wenigen Zugehörigen, als du dazu kamst, 86 dann oder Ende 85, da sendete Eldoradio noch im Kabel beim Radio, beim Kabelradiosender Hör 1 irgendwo in Berlin-Wilmersdorf unter gewissermaßen Ausschluss der Öffentlichkeit, weil niemand wusste, wie Kabelradio geht und wo man da was reinsteckern muss. Hast du denn damals irgendwie so schüchtern, wie du warst, hast du da gar nicht Angst gehabt vor den Widerständen, weil die, wenn ich mich recht erinnere, das andere, die anderen im Team von Eldoradio, die haben sich ja am liebsten eigentlich mit Sex beschäftigt, auch also inhaltlich übers Radio. Und dann kamst du mit Theaterstücken und Büchern und Jean Genet und all diesen Dingen. Ich erinnere mich noch, also bei mir hast du damals sehr viel auch Volkshochschuleffekt erzeugt.
Hat ja ein bisschen was gebracht. Nein, also ich habe ja auch nie einen Widerstand erlebt. Hätten jetzt vielleicht ein paar aufgestanden und gesagt, nee, nicht schon wieder ein Kinofilm, nicht schon wieder ein blödes Buch. Lass das doch mal, wir haben genug. Hätte ich mit Sicherheit mich da auch wahrscheinlich zurückgenommen oder zurückgezogen oder etwas mehr aussortiert oder einfach weniger produziert. Aber dem war ja nicht so. Und das war ja ohnehin, fand ich, in den Redaktionskonferenzen, die wir hatten, dass ja eigentlich alle so ihre Themen in einen Topf warfen, sprich auf den Tisch packten, Vorschläge und eigene Interessen und so weiter, Dinge, die uns herangetragen wurden. Und dann hat sich daraus ja eigentlich immer mehr oder weniger selbsttätig einfach ein Programm entwickelt. Wahrscheinlich aus der heutigen Warte von Menschen, die wissen, wie es professioneller geht und so weiter, hätten die das Programm wahrscheinlich völlig anders bauen müssen oder auch konzipieren müssen. Aber so fand, sage ich, fast alles immer irgendwie seinen Platz. Oder erinnere ich mich da falsch?
Ich glaube nicht, denn ein Beispiel für die Themen, die ihr da gebracht habt, lasse ich mal ablaufen. Das kommt aus dem Januar 1989 und es handelt sich um einen Beitrag von dir, Axel.
Inzwischen dürfte das Forum Homosexualität und Literatur zumindest den Fachinteressierten bestens bekannt sein. Die Zeitschrift der Gesellschaft zur Förderung literaturwissenschaftlicher Homostudien, die 2 bis 3 Mal jährlich erscheint, liegt nun bereits mit Band 5 vor. Axel Schock berichtet uns, was es in der jüngsten Ausgabe darin zu lesen gibt.
Nummer 5 des Forum Homosexualität und Literatur hat sich seinen Titel gewissermaßen zum Themenschwerpunkt gewählt. Alle Aufsätze und Essays, auch die Rezensionen im Anhang, beschäftigen sich mit dem Verhältnis von Homosexualität und der Literatur, was zumeist meint, die Homosexualität eines Autors und ihr Niederschlag in seiner Literatur. Sowohl Dennis M. Sweet als auch Wolfgang von Wangenheim haben sich mit dem deutschen Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann beschäftigt.
Und dann referierst du ziemlich lang über Winckelmann und Kunsttheorien und Kulturtheorien. Und so teilweise hattet ihr Beiträge, die waren 10 Minuten lang und noch länger, auch Rezensionen von Ballettstücken beispielsweise, die in Richtung 15 Minuten gingen. Gab es da eigentlich Reaktionen von HörerInnen oder wie lief das?
Ich muss gestehen, ich kann nicht so detailliert gar nicht sagen, weil Reaktionen kamen eigentlich immer bewusst eher aus anderen Gründen. Also zum Beispiel, dass Leute uns Wünsche herantrugen, von wegen, dass wir uns auf Themen hinwiesen. Oder aber auch, was ich erst dann später so mitbekam, dass uns sehr viele Hörer und Hörerinnen aus Ostberlin, die ja auch bei Radio 100 uns hören konnten, dann mit konkreten Wünschen, auch Materialwünsche uns angeschrieben haben, bis hin, das hat er mich einmal dann betroffen, mit bei der Ausreise zu unterstützen und ähnliche Geschichten. Aber jetzt nicht, dass es quasi konkrete Kritik gab, oh Gott, ihr labert da jetzt 10 Minuten über dieses oder jenes Thema. Ich glaube, dass damals auch diese Art von Radio machen, was bei Radio 100 und eben spezifisch bei Eldoradio doch sehr so ungewöhnlich war, dass dieses normale, was wir heute so haben mit einem Rundfunk, der genau durchgetaktet ist, das war bei uns überhaupt nicht zu erwarten, im Gegenteil. Also wir haben ja mehr oder weniger aus dem Bauch heraus gesendet und dann gab es eben auch mal, wenn das die Einzelnen für gut fanden, wichtig fanden, eben längere Porträts zu irgendwelchen lesbischen, schwulen Persönlichkeiten, ob das nun Erika Mann und Lehre Waldorf waren oder Virginia Woolf oder meinetwegen Hubert Fichte und ähnliche Persönlichkeiten, dann wurde immer ein bisschen länger drüber erzählt und gesendet.
Ja, du hattest ja auch in dem allerersten Beitrag schon gleich angemerkt, dass die Zeit mit 3-Minuten-Häppchen und rasanten Videoclips und Billigunterhaltung nicht dein Ding ist. Und von daher passt das ja ganz gut, wenn man dann noch mal ein bisschen ausführlicher sich vertiefen kann. Gibt es eigentlich einen Beitrag, auf den du besonders stolz warst oder immer noch bist?
Ich glaube, eine der für mich wirklich absurdesten Erlebnisse war der Beiträge, das war noch bei Höhe 1, also diesem Kabelradio, da waren wir eben auch, hatten auch schon 2 Sendungen pro Woche, die wurden in einem Souterrain-Wohnung
in Wilmersdorf war das, ne?
In Wilmersdorf so einem komischen Eigenheim gemacht. Ja. Und damals war der schon weit über 70 Jahre alte Jean Marais in Berlin, das war der ehemalige Lebensgefährte von Jacques Cocteau, den berühmten Filmemacher, Autor. Marais war sein damals junger Liebhaber und Lebensgefährte und dann auch selbst ein berühmter Schauspieler durch ihn geworden. Und der war nach Berlin gekommen. Ich glaube, da hatte ich eine Aufführung. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr wie, habe ich ihn als Studiogast da nach Wilmersdorf geschleppt. Und es war im Hochsommer und dieses Souterrain-Studio hatte natürlich keine Klimaanlage. Es war viel zu klein. Und bevor wir überhaupt anfingen, war Marais schon völlig verschwitzt. Also nach einer halben Stunde das Studio verließ, war er wirklich völlig durchnässt, als ob er in die Badewanne gefallen wäre. Es war mir hochnotpeinlich. Es war trotzdem ein wunderbares Interview. Und wir waren damals alle stolz wie Bolle, weil es wirklich... Wir haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus diesem Loch gesendet, aber hatten eben einen Star.
Da gibt es auch ganz tolle Fotos von. Wir haben ja die Archive hier durchkämmt und außer den Podcasts wird es auf der Webseite ja auch noch ein paar historische Fotos geben. Da gibt es auch sehr schöne, wie Jean Marais dem Hitzetod nah in diesem Souterrain in Wilmersdorf im Eldoradio-Studio ist.
Was war denn für euch damals, wenn du sagst, okay, ihr hattet Stars dabei, aber was war euer Kulturverständnis sozusagen? Also worum ging es da? Was habt ihr das irgendwie definiert? Hattet ihr da eine Idee, was das sein könnte?
Ich glaube, wir hatten, also es gab jetzt nicht so ein Sendungskonzept im Sinne wirklich, welche Sendung wir mit unserem Programm eigentlich haben möchten oder verfolgen möchten. Ich glaube, was ich vorhin schon so kurz angerissen habe, was entscheidend war, man muss ja wirklich sich zurückbeamen in die Mitte, späte 80er Jahre. Es war eine Zeit ohne Internet, eine Zeit, in der es im besten Falle Denver Clan gab, aber keine homosexuellen Charaktere im deutschen Fernsehen. Ab und zu mal irgendwas im Kino. Das heißt, die Funktion, die eben auch für mich Kultur hatte, einfach mich selber in irgendeiner Form wieder zu entdecken, überhaupt zu erkennen, ob nur in Romanen, ob in Filmen oder sonst was. Das war sehr entscheidend, um sich selber als Persönlichkeit auch Teil einer Community mit einer Vergangenheit, also mit Menschen, die vor mir gelebt haben und Lebensgeschichten hatten, die ähnlich oder anders waren, aber zumindest mit denen ich was teile. Das war ein ganz wichtiges Element und ich glaube, das ging vielen so. Heute kann man als heranwachsender, junger, schwuler, Lesbe, Transperson oder so, hat man viel andere Möglichkeiten, überhaupt Identifikationsfiguren zu finden. Und die gab es halt damals nicht. Und deshalb war dann auch Kultur auch so, ob es nun tagesaktuelle Geschichten waren oder eben solche Porträts von irgendwelchen Prominenten und Persönlichkeiten, war das ein Weg, um... also auch eine eigene Geschichte überhaupt zu entdecken, kennenzulernen, dass eben das, was wir sind, ist ein Teil eines großen Ganzen, das weltumspannend und jahrhunderteumspannend ist. Und eben, was man auch dazu sagen muss, obwohl wir nur West-Berlin waren, also eine halbe Stadt, das Kulturleben in Berlin war damals auch dank der wunderbaren Subventionstöpfe wahnsinnig reich und bunt. Also die Subkultur im weiteren Sinne, die Off-Kultur, war so teilweise auch gerade nicht schlecht, aber zumindest gab es sehr viele Dinge, die einfach produziert wurden. Jedes zweite jetzt bei der Hinterhof in Kreuzberg hatte ein Theater und also und in allen in diesen ganzen vielen kleinen Theatern wurde auch sehr viele Dinge produziert, die im weiteren Sinne für Lesben und Schwule interessant waren, weil es eben Dramatiker von Fassbinder bis sonst wohin, Jean Genie oder so, produziert wurden. Und dieses tagesaktuelle Programm haben wir dann auch wieder gespiegelt. Das ging dann von Galerie- und Kunstgeschichten bis hin zu aktuellen Kinofilmen oder eben Bühnenproduktionen.
Würdest du sagen, dass Berlin da verloren hat in den Jahren seit den 80ern?
Oh, das ist diese berühmte Frage an Menschen, die schon Berlin vor der Mauer erlebt haben. Also definitiv ist es so, dass natürlich ist es auch eine Verklärung der eigenen quasi Jugendjahre. Das West-Berlin der Vorwendezeit war eine völlig andere Stadt als das Berlin nach 1990, 92, als der Umbruch wirklich auch erlebbar war, ein bisschen in den gewöhnlichen Alltag. Ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich vergesse gerne die Zeiten mit Kachelöfen und kalten Wintern und Wohnungen ohne Dusche und Badewanne. Aber das, was sozusagen an Dingen einfach so möglich war, auch so aus der Lameng heraus produzierte Dinge, diese kreative Geschichte und auch das möchte ich nicht vergessen, nicht vermissen, weil es auch, glaube ich, uns alle auch sehr geprägt hat.
Kannst du dafür mich als Nachgeborener, der die Vorwendezeit in Berlin nicht miterlebt hat, kannst du mich sozusagen mal mitnehmen in einen von dieser Kreuzberger Hinterhöfe und mir beschreiben, was hätte ich da gesehen, wenn wir da gemeinsam hingegangen wären?
Also es gab eben eine Theaterszene, die rund um den Südstern zum Beispiel, wo auch das Schwutz früher war, also gefühlt in jedem zweiten Hinterhof war mindestens auf einer ehemaligen Fabriketage gab es eben dann Theaterbühnen mit maximal 99 Plätzen, die aber dann jedes Ensemble hatte pro Jahr 3, 4, 5 Produktionen mindestens, plus noch ein paar Gastspiele. Das heißt, man konnte alleine in diesen Low-Budget-Produktionen, die auch gar nicht mal unbedingt so Low-Budget waren, manche waren sehr, sehr professionell, gab es eben so ein breites Programm, das mit teilweise auch sehr spezifisch ausgefertigt, dass also ein Ensemble Stücke Theater, die hatten nur junge Dramatiker und Dramatikerinnen aus den USA und Großbritannien produziert, Erstaufführungen. Davon waren 2/3 queere Autorinnen und Dramatiker und Dramatikerinnen. Das heißt, man bekam ganz frisch sozusagen aus den Staaten, was dort gerade hip, der heiße Scheiß war, kam dann in Berlin auf die Bühne und zwar nur in Berlin. Das war ein Privileg, wo dann die Menschen in Frankfurt, Main, Hamburg oder Leipzig eben dumm gucken mussten, weil sie hatten das nicht. Und das war so ein Gefühl von dieser Off-Off. Das New York der 80er war auch das West-Berlin der 80er. Also von so von jungen Menschen, die kreativ waren und sich irgendwie ausprobierten und teilweise eben auch so am Puls der Zeit auch produzierten.
Was waren denn die Themen, die damals allen unter den Nägeln brannten sozusagen? Also womit haben sich diese Künstlerinnen und Künstler beschäftigt?
Also jetzt, wenn man so diese Theaterszene sich anschaut, da kamen dann schon ziemlich bald auch die ersten Produktionen, die sich mit HIV und AIDS zum Beispiel beschäftigten, aber auch sehr viel, wo es letztlich erstmal darum ging, von wegen, dass man sich selbst produziert, also seine eigene Persönlichkeit jenseits des Mainstream, der Erwartungen der Gesellschaft irgendwie zu positionieren und eben auch, also eigentlich Dinge, die man heute für völlig selbstverständlich hält, aber damals eben nicht unbedingt war, dass man eben nicht den Erwartungen einer sogenannten breiten Gesellschaft unbedingt standhalten muss, dass man eben sich selbst sein kann. Und es kann auch durchaus sein, dass man eben völlig konträr gegen das ankämpft oder anlebt. Und das war ja auch der Grund, warum 4/5 der Westberliner eigentlich ja ohnehin geboren in Westdeutschland waren und eben deswegen dahin gezogen sind. Also eben die Menschen, die nach West-Berlin zogen, sind da genau deswegen dahin gegangen, weil eben dort quasi alles möglich war unter Ausschluss der bürgerlichen Mehrheit, vor der man geflohen ist. Wie ich ja auch als Provinzjunge. Und eben Das natürlich in der queeren Szene erst recht natürlich ein doppelter Grund war, warum man in so eine Stätte wie West-Berlin eben nach Berlin gegangen ist, weil es eben auch so eine breite andere schwule, lesbische Subkultur gab.
Ich muss als einheimische und gebürtige Neukölln und Kreuzbergerin natürlich auch die Einheimischen kurz verteidigen, Axel. Klar gab es sehr viele Zugezogene. Die haben uns das Leben auch nicht immer leicht gemacht, weil die auch sehr viel Provinzgeist in die Stadt brachten. Also nicht nur Freiheit, sondern auch sehr viel Provinz kam da an. Und ich würde schon sagen, dass der Anteil von gebürtigen Berlinern und hier von klein auf sozialisierten Menschen ein bisschen höher war. Ich würde mal sagen, ein Drittel vielleicht. Aber ich will nur auch anfügen, dass ich fand, dass die Themen, die du schon, finde ich, sehr treffend eingegrenzt hast, auch immer darum kreisten, gerade weil West-Berlin diese Sonderstellung hatte, sich auch mit den politischen Systemen stärker auseinanderzusetzen und nicht so wie in Westdeutschland zu sagen, okay, wir sind die Guten und ihr da drüben im Osten, ihr seid die Bösen. Da war immer dieses, vor allem diese linke Illusion, wir waren ja alle sehr links verortet und die ganze schwul-lesbische Szene damals und wir bei Radio 100 sowieso, Radio 100 galt ja als ultralinks, war es eigentlich gar nicht so, aber gut. Wir haben uns immer damit auseinandergesetzt, ja, ist nicht der Sozialismus, doch das bessere System, was passiert da drüben? Und ich fand immer, wir bei Eldoradio wussten noch am meisten und hatten auch sehr viel Kontakt zu Leuten, wie du schon sagtest, in Ost-Berlin hatten wir wahnsinnig viele Hörer und Hörerinnen und wussten, wie unfrei das da war und sind mit unseren linken Utopien total ins Schleudern gekommen, einerseits vom Ende des Kapitalismus zu träumen und von irgendeinem schönen Sozialismus, aber der reale Sozialismus, mit dem wir da täglich konfrontiert waren, der bot eigentlich keinen Raum für irgendwelche Illusionen und schon gar nicht aus schwul-lesbischer Sicht. Und ich finde, darum ging es ja auch sehr viel in den kulturellen Auseinandersetzungen, also nicht nur in den politischen Auseinandersetzungen, auch in den kulturellen, oder?
Das stimmt in der Tat. Also noch quasi so eine Anmerkung zu eben dem Publikum in Ost-Berlin. Mir war das, muss ich gestehen, anfangs gar nicht so wirklich bewusst, dass wir eben auch eine große Hörerschaft jenseits der Mauer hatten. Und irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie das zu uns getragen wurde, wurde eben halt erzählt, dass die Sendungen immer aufgenommen werden auf Kassetten, dann über quasi als Kassetten weitergereicht werden, auch dann ins Tal der Ahnungslosen weiterverschickt, sprich in diese Regionen, die eben dann keinen Empfang mehr hatten von Radio 100. Und dass also Menschen sich für unsere kleine Sendung so ein, dass es für diese Menschen so viel bedeutet, dass man sich eben diese Mühe macht, die teuren Kassetten damit zu bespielen und quasi über diese, über diesen Weg dann nochmal an weitere Menschen zu reichen.
Und sogar auch was riskiert, ne? War ja verboten, ja. Da konntest du richtig für bestraft werden im Osten.
Das hatte mich, muss ich gestehen, als ich davon erfuhr, also ziemlich berührt. Also weil es auch so eine Art, eine ganz merkwürdige Wertschätzung war. Also weil wir haben ja irgendwie, wenn man es genau nimmt, wir hatten ein tolles Hobby. Das war ja wirklich alles ehrenamtlich, was wir gemacht haben. Wir haben da sehr viel Zeit investiert, hatte aber auch einen irrsinnigen Spaß dabei. Und dass eben das, was wir als Spaß empfunden haben, für andere so eine große Bedeutung haben könnte, war mir zeitweilig nicht so wirklich so bewusst. Ich habe es erst dann später, als ich dann mal meine Stasi-Akten angefordert habe in der damaligen Gaubbehörde, ist mir erst dann auch mal klar geworden, dass, also weil ich dann entsprechend verkartet war, auch wegen Radio 100 und Kontakten zu unseren Hörern, dass wir wirklich ja auch da unter eben nicht gut gesehen waren in der DDR, sprich.
Mensch, da bringst du mich auf eine Idee. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, meine Stasi-Akte mal anzufordern. Ich bin ja dann auch vermerkt wahrscheinlich als Radio 100-Mitarbeiterin.
Wart ihr alle vermerkt?
Also, um sozusagen das auszuplaudern, ich habe quasi über mich wurden mehrere Karteien angelegt, mehrmals verkarrt.
So wichtig warst du, meine Güte.
Einmal wegen Verwandtschaftskontakten, einmal überhaupt als Radio 100 Mitarbeiter. Wir waren sozusagen ohnehin auf der roten, der schwarzen Liste. Und einmal auch wegen einer quasi Unterstützung bei der Ausreise eines schwulen DDR-Mannes. Hm. Und ich erinnere mich auch noch an Grenzkontrollen beim Besuch bei so Tagesbesuchen nach Ost-Berlin, dass ich immer rausgefischt und durchsucht wurde, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, man gewisserweise sozusagen, kannten die meinen Namen? Haben die mich gehört im Radio?
Ja, Wahnsinn.
Diese Hörerinnen und Hörer in Ostberlin, was weißt du, was die besonders interessiert hat, wenn es jetzt ums Thema Kultur geht? Also gab es da für die irgendwelche Neuigkeiten, Informationen, die sie sonst nirgendwo sonst bekommen hätten? Außer bei euch.
Also so im Einzelnen weiß ich es nicht. Ich glaube, dass alleine schon, dass wir haben ja nicht nur Kultur gemacht, wir haben ja eigentlich ziemlich breites Themenspektrum gehabt, eben von Sex bis Politik, von Kultur bis Veranstaltungstipps. Das glaube ich alleine schon, dass die eigene Welt, das eigene Erleben überhaupt beim Namen genannt wurde, das irgendwie thematisiert wurde, schon reichte, um das Interesse zu schüren und zu halten. Dass es, glaube ich, nicht ein spezifische Information war. Natürlich, wenn wir auf Kinoaufführungen oder Veranstaltungen hinwiesen, hatten die nicht viel davon, leider, weil sie konnten die alle nicht besuchen. Aber vielleicht einfach schon zu wissen, das alles gibt es also, es war vielleicht schon ausreichend oder schon Ansporn genug, dann die Sendung sich anzuhören.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es ging ganz stark darum, übrigens nicht nur für Ostberlin, auch in Westberlin, einfach dieses Zeichen zu setzen, hey, ihr seid nicht alleine, wir sind viele, wir sind da. Und wie du vorhin schon sagtest, dass es keine Selbstverständlichkeit war, dass im Fernsehen irgendwelche homosexuellen Figuren irgendwo mitspielen oder dass es Bücher mit dem Thema gab oder Theaterstücke, gab es zwar ein paar, klar, aber es war immer noch eine kleine Sensation, wenn es irgendwo darum ging. Und das wurde bei uns ja auch immer aufgegriffen. Da ist ein Film mit schwuler Thematik, da ist ein Buch mit einer lesbischen Heldin oder so. Das war immer ein kleines Ereignis für uns, eine kleine Sensation. Hey, wir existieren nicht in einem Paralleluniversum, wir existieren mittendrin hier. Wir sind viele, wir kommen vor, wir wollen auch gesehen werden. Ich glaube, das war in West und Ost, das Bedürfnis nach dieser Zugehörigkeit war gar nicht so viel anders. Aber natürlich gab es in Ostberlin viel weniger Möglichkeit, das noch zu erfahren, diese Repräsentation. Aber die Sehnsucht nach diesem Gefühl, nicht als Alien zu existieren, die war, glaube ich, überall gleich.
Und eben, was natürlich auch dazu kommt, weil es zum Beispiel kein Internet gab, das heißt, um auf Dinge gestoßen zu werden, sei es nun ein Kinofilm oder eine Neuerscheinung im Buchmarkt und so weiter, gab es ja auch wenig Hinweise. Also natürlich gab es Magazine wie die Siegessäule und Rosa Friede in Nürnberg, aber das war es dann auch schon. Und die konnten ja auch nicht alles abdecken und überhaupt darauf gestoßen zu werden, es gibt da etwas, was mich interessieren könnte. Das konnten dann wir mit unseren ja doch einigen Stunden Sendezeit pro Woche, und zwar jede Woche, also konnten wir einiges so abarbeiten und damit überhaupt diese Neuigkeit verkünden, die sonst wahrscheinlich irgendwo einfach gegangen wäre.
Ja, was sich, glaube ich, auch zeigt an dem relativ großen Umfang, den die Veranstaltungstipps und Kulturnachrichten sozusagen im Programm von Eldoradio eingenommen haben. Das waren schon jedes Mal 10, 15 Minuten mindestens und wie gesagt, manchen Tagen auch deutlich mehr, wenn es einen entsprechenden Schwerpunkt gab.
Da wurden ja auch immer die Adressen und die Telefonnummern und alles wurde vorgelesen. Ja, das würde heute undenkbar sein, dass man so eine komplette Adresse mit U-Bahn-Ausgang so und so noch im Radio vorliest und Eintrittspreis. Und wir haben ja alles vorgelesen, damit die Leute genau wussten, woran sie sind. Heute undenkbar. Deshalb waren die Veranstaltungstipps auch so lang.
Und die Telefonnummern, die waren wirklich, das war wirklich interessant, wenn ihr durchgegeben habt, da und da gibt es mehr Informationen, ruft den und den oder die und die an. Und wenn die nicht rangeht, dann ist der andere Ansprechpartner jeweils dann wiederholt natürlich die Telefonnummer. Also das ist auch wirklich interessant zu sehen, wie anders das damals war.
Das war übrigens auch wichtig für die in Ostberlin, weil telefonieren konnten sie ja, wenn auch nur auf den berühmten 1000 Leitungen, die immer besetzt waren, aber das war zumindest so ein kleiner Tunnel, durch den die zu diesen Quellen auch gelangen konnten und anrufen konnten. Deshalb haben wir immer so konsequent die Telefonnummern durchgegeben.
Ein Event, das ihr relativ eng begleitet habt, das war die Berlinale und damit einhergehend natürlich auch der Teddy Award, also der schwul-lesbische Filmpreis. Ich habe ja einen Ausschnitt aus dem Jahr 1991, also schon relativ am Ende der Zeit von Eldoradio, in dem Manuela, glaube ich, anmoderiert und Wieland Speck, einer der Mitarbeiter der Berlinale, der erklärt, was es da mit dem Teddy eigentlich auf sich hat.
Wieland Speck, Berliner Filmemacher und Filmfest-Mitarbeiter, erklärt, was es mit dem Teddy auf sich hat. Ich bitte, die kleinen technischen Fehler hier bei dieser Aufnahme zu entschuldigen.
Es ist das vierte Jahr, dass es den Teddy gibt. Der wurde mal geboren vor 4 Jahren im Panorama-Büro. Manfred Salzgeber hatte die Idee, Manfred ist auch heute Abend hier. Und wir haben das gleich aufgegriffen. Der Sinn der ganzen Geschichte ist mit den schwulen lesbischen Festivals, dass man dem schwulen Film einen Stellenwert in der ganzen Filmwelt gibt, die wirklich dazu führt, dass das nicht in Unterhobbythek läuft, sondern tatsächlich auch als eine Filmsache anerkannt werden kann, die durchaus auch eben eine Rolle spielt in der Filmkultur, was bisher nämlich nicht der Fall war. Das heißt, schwule Filme haben meistens nur einen Platz auf schwul-lesbischen Festivals, aber niemals irgendwo anders in der Welt. Und das ist Gott sei Dank in Berlin ein bisschen anders. Hier betrachtet sich das Festival also von der obersten Leitung unterstützt bis zu mir hinunter, möchte ich mal sagen, wirklich als ein Festival, das die Filme der Menschen zeigt.
Ja, habt ihr das auch so gesehen? Also war das eine ganz besondere Sache, dass die Berlinale mit dem Teddy hier in Berlin stattgefunden hat?
Also ich glaube, dass das war nur zu dieser Zeit und auch nur in Berlin möglich. Einfach weil mit Manfred Salzgeber, der eben die Sektion Panorama gegründet und geleitet hatte, und Wieland Speck, seiner rechten und linken Hand sozusagen, dass die beiden als dezidiert offen schwule Männer mit einem sehr politisch, auch schwulenpolitischen Bewusstsein oder queerpolitischen Bewusstsein, diese Vernetzungsarbeit zwischen FilmemacherInnen weltweit und FestivalmacherInnen weltweit überhaupt das Interesse hatten und auch zustande bringen konnten und die Berlinale quasi auch nutzten, um diese ganze Film-Community, die queere Film-Community zusammenzubringen und auch weiterzubringen und dann eben aus diesem resultierend heraus den Teddy Award zu kreieren. Und eben mit diesen beiden, also mit Wieland und Manfred waren einfach zwei Menschen, die erstens mal so kämpferischer Natur waren, zugleich solche perfekten Netzwerker waren, dass sie eben dann auch die Berlinale Leitung sofort einfach einkassiert haben und zu ihren Allies gemacht haben. Und insofern war das wirklich ein Glücksfall. Und natürlich für uns, fürs Radio, war es ein Glücksfall, dass die beiden natürlich, dass wir bei ihnen immer die offenen Türen einrannten oder umgekehrt und das irgendwie so eine Win-Win-Situation gewesen ist. Die haben uns dann die FilmemacherInnen als Interviewpartner, Partnerinnen zugespielt und zugleich waren sie für uns immer die Ansprechpersonen, wenn wir im Vorfeld wissen wollten, also welche Filme sollen wir empfehlen und wofür sollen sich die Menschen, die Zuhörerschaft um Karten bemühen.
Wie du schon richtig sagst, es war so nur in West-Berlin zu der Zeit möglich. Wir haben ja gerade gehört von Wieland, dass der Teddy 1987 anfing. Eldoradio hat seine ersten Gehversuche 1985 gemacht, die Siegessäule 84. Also es war so eine Stimmung, ne? Da waren auch irgendwie, wir waren zwar von der Mauer umgeben, aber im Grunde waren uns keine Grenzen gesetzt. Das war ganz interessant.
Es gab eben auch, glaube ich, zu der Zeit aufgrund dieser besonderen Lage und Situation West-Berlins mit seinem, also man so gefühlt war ja West-Berlin, es waren die alten Wilmersdorfer Witwen, eben die nicht nach dem Mauerbau abgehauen sind. Und dann den zugeströmten jungen Menschen, die eben alle ein bisschen anders drauf waren. Und dieses kreative Volk, ich nenne es mal so, die in irgendeiner Form anders waren, die hat natürlich auch wirklich ein Potenzial entwickelt und auch eine Energie, ob es nun in der queeren Szene war, in der lesbisch-schwulen Szene oder auch in der künstlerischen Bereich. Also das heißt, diese Energie hat sich auch übertragen und dem konnten auch viele nicht mehr ausweichen, glaube ich. Und solche Menschen wie Wieland Speck und Manfred Salzgeber, die haben das natürlich auch unterstützt.
Vergiss die Einheimischen.
Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass nicht alle Berliner Einheimischen aus Wilmersdorfer Witwen bestanden. Es gab
Nein.
auch junge, aufbruchsbereite Menschen wie mich damals Nein. und viele andere Berliner und Berlinerinnen. Ich muss das immer mal wieder sagen, ne? Nicht, ja. nicht den Westdeutschen allein gehört der Ruhm da. Das möchte ich doch betonen hier.
Nein, aber du weißt schon, wie ich meine. Ja, es war gefühlt war es so. Also es ist ja auch so, weil ja auch mal dieses Gefühl von den zugereisten Westdeutschen, wie ich einer war, gab es immer diese Faustregel, wer es drei, also nach einem Jahr geht ein Teil schon wieder mal zurück, weil die ertragen das, haben die Stadt nicht ertragen. Und wer 3 Jahre da war, durfte sich als Westberliner bezeichnen.
Also in meiner Welt nicht.
Und er durfte dann auch über Westdeutsche herziehen, die Zugereisten. Da ist man sofort gekippt, man hat sich dann auch darüber lustig gemacht, über den Dialekt dieser Zugereisten. Ging mir ja auch so, als Provinzkind. Und wie schnell man sich dann auch so assimilierte gefühlt und auch so als Teil dieser Gemeinschaft fühlte. Hm. Ich rede jetzt von mir und auch für viele andere, glaube ich.
Ich bin ja auch aus der Provinz zugezogen und habe natürlich dann auch ganz schnell Allüren angenommen, dass ich, glaube ich, sei jetzt auch so ein Metropolenkind in Wahrheit. Von daher weiß ich nicht, was die Berliner wirklich dazu sagen. Aber gut, wir hatten ja vorhin gesprochen über Unterschiede zu den 80ern und heute. Du hattest erzählt von den Theaterbühnen in Kreuzberg. Jetzt ist der Teddy ja fast so ein Gegenteil davon. Den gibt es heute, also dieses Jahr, weiß nicht, ist ja Sommer verschoben, aber theoretisch jedenfalls gibt's den noch und ist dadurch so ein prägendes Element. Fallen dir noch mehr prägende Elemente der Kulturszene aus den 80ern, die für heute noch wichtig sind?
Also ein bisschen früher, aber glaube ich in die gleiche Ära wie jetzt Gründung der Siegessäule oder auch Teddy gehört zum Beispiel auch der Buchladen Prinz Eisenherz, heute nur noch Eisenherz. Glaube ich, dass ein Kollektiv vorgemerkt, überhaupt ein Laden als Kollektiv gegründet wird und sich über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt, aber auch behauptet hat und eben damals auch ja mehr als bloß ein Buchladen war. Dort wurde unter anderem ja auch der Teddy gegründet, in deren Räumen und die Siegessäule gegründet und auch deren Redaktionssitzung fand dort statt, weil es eben ein zentraler Anlaufpunkt für die ganze Schwule und dann auch queere Szene wurde und war. Und dass es quasi solche Orte gibt und gab, die aus der Community heraus entstanden sind, weil sie ein Bedürfnis erfüllten und auch politisches Anliegen hatten, auch kulturpolitisches Anliegen. Das sind, glaube ich, so Gründungserscheinungen, die es heute in der Form nicht mehr unbedingt gibt, in so einer quasi Wirkmächtigkeit. Heute entstehen andere Dinge, aber ich bin immer wirklich auch, würde ich sagen, dankbar für solche Projekte wie jetzt Eisenherz beispielsweise, weil die für mich ganz persönlich in meiner eigenen Entwicklung, aber auch so für das Drumherum, was ich selbst so miterlebt habe, so also viel beigetragen haben.
Axel, wo du gerade von deiner Entwicklung sprichst, sag uns doch kurz, was du heute machst, weil du hast ja ganz viel mit, also im verlängerten Arm von Eisenherz gewissermaßen zu tun, auch mit ganz viel Literatur, ne?
Ich hatte über sehr, sehr lange Zeit natürlich in den verschiedensten queeren, schwulen Medien gearbeitet. Siegessäule, Magnus, Hinnert, also glaube ich über die diversen Zeitschriften und anderen Projekte. Habe ansonsten über sehr lange Zeit einfach als Journalist gearbeitet, freiberuflich. Und heute mache ich weitgehend sehr viel spezifischere Dinge. Also ich arbeite für das Poesiefestival im Haus der Poesie und Akademie der Künste. Das ist eines meiner, also Literatur, aber nur punktuell ist das dann queer. Ich schreibe noch immer auch über queere Themen und bin thematisch aber auch ganz anders noch verortet, indem ich für die Deutsche AIDS-Hilfe sehr viel schreibe und als Redakteur arbeite. Insofern bin ich immer noch in diesem auch Kosmos von queerer, schwuler Kultur und Lebensform verortet, aber eben auch noch ganz anders unterwegs. Aber das ergibt sich, glaube ich, immer, wenn man so mehr oder weniger frei arbeitet mit Projektverträgen und ein bisschen hin und her schwankt.
Zum Bereich Kultur, Journalismus gehört auch die Kulturkritik oder die Rezension von Kulturprodukten. Wir hatten gerade ja schon mal kurz über den vom Teddy gehört, 1991. Auch Manuela hat da sich geäußert, war nicht.
Oh, was kommt jetzt? Ich habe Angst.
War sich nicht zu schade, in die Niederungen der Kultur hinabzusteigen. Und da würde ich gerne ein Beispiel mal ablaufen lassen.
Paris is Burning, der beste Dokumentarfilm mit einem Teddy, also ausgezeichnet. Ein Film, der meiner Meinung nach vielleicht ein guter Fernsehfilm geworden wäre, aber überhaupt nicht kinogeeignet ist. Paris is Burning ist ein Film über die schwarze Tuntenszene in New York City und wohl das Langweiligste, was man zu diesem wohl sehr interessanten Thema hätte machen können. Nach diesen verschiedenen Peinlichkeiten der Gay-Teddy-Verleihung ging man dann zum wesentlich peinlicheren Showprogramm über. Hier wurde dann auch keine technische Panne mehr ausgelassen. Letzter Höhepunkt des Abends war dann, von den verschiedenen Filmen mal abgesehen, die Verleihung des schwulen Wander-Oscars durch Melitta Sundström. Dieser ging erwartungsgemäß an das erste deutsche schwule Fernsehen, was sich wöchentlich als schrill, schräg, schwul im FAP-Fernsehen aus Berlin entblödet. Den Preis bekamen sie dafür, dass ihr Programm die Antwort auf die Frage bietet, wie identifiziere ich mich am besten mit dem Aggressor?
Da warst du gut drauf, Manela, oder?
Ja, da war ich in Hochform, würde ich sagen. Ich muss zu meiner Verteidigung Folgendes sagen. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Paris is Burning den Film nicht mochte. Das ist ein Meilenstein der queeren Filmgeschichte, ich weiß es. Ich mochte ihn nicht. Also vom Thema, ja, die Machart mochte ich nicht. Ich habe mich dann kurz darauf, als nachdem der rauskam, nach dieser Kritik, sehr eng mit der Regisseurin Jenny Livingston angefreundet. Die hat mir das nie übel genommen, dass ich den Film nicht mochte. Wir waren echt gute Freundinnen, solange sie in Berlin lebte. Die ist dann zurück nach San Francisco. Also die hat es mir nicht übel genommen. Und der Teddy, der war peinlich. Ich habe jahrelang dann später nach Manfred Salzgebers Tod mit Wieland zusammen auch im Panorama der Filmfestspiele gearbeitet, habe den Teddy mitorganisiert. Er war dann doch genauso peinlich, aber ich habe das auch mitverzapft. Also ich gebe meine Schulter unumwunden zu. Dieses Kulturprogramm beim Teddy hat mir nie gefallen, auch während ich es noch mitorganisiert habe. Da stehe ich einfach dazu. Und dieses Fernsehen aus Berlin. Axel, sag mal was dazu. Das war doch wirklich zum Weglaufen, oder?
Ah, das ist immer so gemein, über andere herzuziehen, die ja auch nichts anderes gemacht haben, als sich zu bemühen. Ich meine, wir waren teilweise wahrscheinlich auch peinlich, zumal aus
auf jeden Fall waren wir das, ja.
Betrachtet. Also weil wir alle Learning by Doing waren. Ich glaube, das war ein anderes Selbstverständnis. Und alleine schon, ich glaube, wir waren ja nicht die Typen, ich zumindest nicht, vielleicht schon eher, die sich gerne auch vor Publikum produziert hätten. Deswegen haben wir auch Radio gemacht. Da guckte keiner zu, die hörten bloß.
Du hast ja nicht mal deine Stimme erklingen lassen. Das sollten wir vielleicht auch noch hier aufklären. Ja. Axel hat nämlich immer nur mit seinem Namen geglänzt, aber hat seine Beiträge immer von mehr oder weniger professionellen Sprechern sprechen lassen. Das war der Luxus. Wir haben immer alle selber geredet und du warst nicht mal an der Stimme zu erkennen. Du warst immer
weil ich keine Radiostimme hatte.
Nein, das haben wir ja jetzt geändert hier in diesem Podcast. Ja. Bist du damit auch verwunden. Manuela, bei diesem Rant, den du da gerade losgelassen hattest, das war nur ein Ausschnitt, das ging noch deutlich weiter. Du hast dich aber auch darüber beschwert, dass in der Jury viel zu wenig Lesben sitzen, dass viel zu wenig lesbische Regisseurinnen und Darstellerinnen eingeladen werden, dass das ganze Thema generell vergessen wird. Das war offensichtlich eine Blindstelle, die dir aufgefallen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das kann man ja immer sagen, es mangelte am Angebot, das war ganz sicher so. Und man war sicherlich bester Absicht, aber man hätte sich auch noch ein, zwei Beine mehr ausreißen können. Also man hätte auch viel mehr einfach dran setzen müssen, aus meiner Sicht damals. Es ist ja dann später besser geworden und die Teddy-Jury zum Beispiel, die ich ja dann auch selber organisiert habe, mit Wieland Speck zusammen dann im Panorama der Berlinale, haben wir dann dafür gesorgt, dass da genauso viel Frauen, Männer und dann noch andere Geschlechter da drin sitzen. Das war in den Anfangszeiten natürlich immer sehr schwer mit der lesbischen Repräsentanz und ich habe natürlich immer Eldoradio als Vorbild gehabt, weil da ging das alles und da waren relativ viele Lesben, relativ viele lesbische Themen und ich bin immer davon ausgegangen, wenn es bei Eldoradio doch geht, dann muss es doch bei der Berlinale oder bei anderen Dingen auch gehen. Da müssen sich die schwulen Jungs immer mal ein bisschen mehr zurücknehmen und sich stärker bemühen, Lesben einzubinden, hat mir immer so ein bisschen gefehlt und da waren wir bei Eldoradio in einer absolut super Position auch miteinander. Das war eine tolle, auch ein tolles Miteinander der Schwulen und Lesben dort.
In dem Zusammenhang, wenn das eine Blindstelle war, welche gab es denn noch in der Kultur, aber vielleicht auch bei Eldoradio? Also welche Themen im Rückblick haben gefehlt? Was würdet ihr sagen? Axel, du zuerst vielleicht.
Oh, das ist schwierig, weil ich würde mal blind behaupten, dass 4/5 unserer Beiträge würden wir heute so nicht mehr machen, natürlich, weil man inzwischen viel weiter und anders denkt, auch wahrscheinlich Dinge differenzierter oder betrachten würde. Aber das ist ja auch müßig, das im Rückblick noch anders zu bewerten. Ich würde auch ein bisschen entschuldigen vorausschicken, dass wir natürlich nur limitierte Möglichkeiten hatten. Wir konnten keine Korrespondenten oder einkaufen oder Menschen beauftragen für uns, von wo auch immer zu berichten. Also das heißt, tagesaktuell, aktuelle Geschehen irgendwo auf der Welt aufzugreifen. Und dort ist jemand am Mikrofon und ruft uns an oder so. Dieses Netzwerk hatten wir gar nicht, die technischen Möglichkeiten. Wir hatten ja eben nicht mal ein Faxgerät, also das in diesen Zeiten. Das heißt, das war mit Sicherheit eine Blindstelle, dass wir viele Dinge immer nur über Bande quasi vermelden konnten, was wir nicht aus erster Hand und aus direkten Quellen vermitteln konnten, was nicht in Berlin geschehen ist. Und dass wir auch so ein bisschen, logischerweise so ein bisschen im eigenen Dorf blieben, von dem, was wir thematisch behandeln konnten. Aber ich finde, das ist durchaus verzeihlich und auch den Möglichkeiten geschuldet, die wir damals hatten.
Andererseits hatten wir natürlich auch sehr viele internationale Studiogäste. Sobald irgendjemand in Berlin greifbar war, haben wir den natürlich zu uns gezerrt. Das war schon gut, aber du hast natürlich völlig recht. Wir hatten keine, also die internationalen Kontakte waren, wer eben jemanden wo kannte. Also USA kam relativ viel vor, weil wir jede Menge Kontakte da hatten. Und da sind auch viele immer hingefahren und haben von da dann zur Not auch aus der Telefonzelle irgendwas berichtet. Aber andere kulturelle Gegenden waren völlig, also waren wirklich weiße Flecken auf der Landkarte. Und als Joachim Schulte hier im Podcast war, hat er auch zu Recht gesagt, wir hatten ja eigentlich die Leute in der Redaktion. Wir hatten bei Radio 100 sowohl eine türkische als auch eine kurdische Redaktion. Wir haben nie mit denen zusammengearbeitet, blöderweise. Warum haben wir da nicht viel mehr die Ressourcen, die wir eigentlich gehabt hätten, genutzt? Also da waren wir schon sehr im Tunnel. Wir waren von unserer, würde mal sagen, Homosexualität so berauscht, dass wir das, was man heute intersektional nennt, noch nicht beachtet haben und noch nicht so kannten eigentlich.
Aber da waren wir auch, muss ich gestehen, einfach zur eigenen Verteidigung. Dieses Bewusstsein gab es noch nicht in der Form. Während dann zum Beispiel, was du eben angesprochen hast, diese lesbisch-schwule Zusammenarbeit, dessen war ich mir gar nicht bewusst. Also ich habe das for granted genommen damals, dass wir natürlich, ich als schwuler Mann mit Lesben dann einer Redaktion zusammenarbeitet, alles super läuft. Mir ist es dann später so nach und nach dann auch im Austausch klar geworden, wie kompliziert allein die Lesbenszene ist.
Ja, das kann ich dir sagen.
dass die intern ja schon sich nicht grün sind und dass dann wir als Clique zusammen Party machten, Geburtstage feierten, was trinken gingen nach den Sendungen, aber auch zusammen arbeiten konnten, ohne dass es gefühlt jemals, auch ein einziges Mal, ich kann mich an keine Situation erinnern, irgendwie einen Kracher dann Disput hatten. Und als ich dann später in anderen Zusammenhängen in der lesbisch-schwulen Community quasi unterwegs war, dachte ich immer, warum klappt das da nicht? Warum ist es alles so separiert? Also ich habe es wirklich für selbstverständlich genommen, weil ich kam da eben vom Dorf dahin und das war eben so. Ich dachte, es wäre wirklich überall so.
Nun muss man vielleicht noch sagen, dass nicht nur die Lesben-Szene, die war sehr anstrengend und sehr zerstritten, ganz anders als die Schwulen-Szene, die sich auch schon zu Westberliner Zeiten immer einig war und eine Symphonie der Harmonie praktisch dargestellt hat und sich gar nicht die Köpfe eingeschlagen hat.
Was muss das schön gewesen sein? Axel, wir müssen schon zum Ende kommen. Zum Abschluss haben wir immer eine Frage, die wir allen Gästen stellen, also auch dir. Wenn du zurückschaust auf die Jahre seither, wie glaubst du, wäre dein Leben anders verlaufen, wenn es Eldoradio damals so nicht gegeben hätte? Was wäre anderes passiert?
Ich würde vielleicht mal anders beantworten, die Frage. Ich habe aus diesen Jahren mit Eldoradio, und ich habe ja einige damit verbracht, ich glaube, die waren für mich ein ganz, ganz wichtiger Einstieg in journalistisches Arbeiten. Es war der allerwichtigste Einstieg überhaupt für mich in, ich nenne es mal, queeres Denken und Handeln und auch ob nun professionell oder ehrenamtlich im queeren Umfeld mich aktiv zu betätigen. Und das wäre ohne diese Jahre und ohne diese Menschen vor allem, diese Erfahrung, die ich mit diesen Menschen hatte bei rund um Eldoradio, wäre so nicht passiert. Definitiv. Ich glaube, ich wäre Eldoradio schiefgegangen, einfach blöd gewesen. Hätte ich vielleicht was anderes gemacht in diesen ersten Berliner Jahren, aber das wäre dann wirklich wahrscheinlich einen anderen Weg gegangen.
Dann sind wir froh, dass das nicht schiefgegangen ist und dass du deinen Weg mit Eldoradio beginnen konntest hier in Berlin. Vielen Dank, lieber Axel, dass du heute bei uns aus der Ferne sozusagen dazugeschaltet warst und deine Erinnerungen geteilt hast an Kreuzberger Hinterhöfe, an die Anfänge des Teddy Award und die Zusammenarbeit von Schwulen und Lesben bei Eldoradio. Dankeschön.
Ich danke euch.
Und ich darf jetzt noch Danksagungen hinzufügen, nämlich den Archiven des Schwulen Museums und der Robert-Havemann-Gesellschaft, wo wir die Sendekassetten, die alten, zusammensammeln durften, um diese zu digitalisieren. Digitalisiert wurden sie bei Faktura und Yes We Scan, denen wir auch beiden für die Unterstützung danken. Und wir danken der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, die mit der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung diesen Podcast finanziell unterstützt hat. Eine tolle Sache. Vielen Dank dafür.
Ja, wenn euch diese Episode des Eldoradio Podcasts gefallen hat, dann schaut doch vorbei bei Spotify, bei Deezer oder bei jeder anderen Podcast-Plattform. Dort könnt ihr nämlich auch die vorherigen Folgen entdecken. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns 5 Sterne hinterlasst bei Apple Podcasts. Dort werden wir dann nämlich nach oben geratet, sodass andere HörerInnen diesen Podcast auch viel leichter finden können. Das war schon die letzte Episode des Eldoradio Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir und fandet die Episoden interessant, lustig und hoffen, dass sie euch einfach einen Blick in diese, wie ich finde, sehr interessante Zeit ermöglicht haben. Ein allerletztes Mal noch mein absoluter Lieblingsjingle, der Dildo fürs Ohr, und wir sagen tschüss und vielen Dank.
Keine Tunte geht mehr tanzen, alles bleibt jetzt daheim und zieht sich über kabelschwules Radio rein. Hitzig, spritzig, flitzig, witzig, das alles muss es sein. Manche hören es zusammen, manche hört es allein. Und alle zusammen singt der Tuntenchor, das ist Eldoradio, der Dildo fürs Ohr.